Stell dir vor, Deutschlands größter Steuerskandal, bei dem ca. 10 Milliarden Euro an Steuergelder veruntreut wurden und Deutschlands aktueller Bundeskanzler Olaf Scholz dabei ein Kronzeuge mit regelmäßigen Erinnerungslücken ist. Dieser Fall wird sehr wahrscheinlich niemals aufgeklärt. Warum? Weil der Deutsche Bundestag ein, Zitat, Paket zum Bürokratieabbau beschlossen hat. Und zwar das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz. Warum jetzt ausgerechnet in diesem Fall der Cum-Ex-Skandal sehr wahrscheinlich geschreddert wird und ob es mehrere Verdachtsfälle von Korruption und Wirtschaftskriminalität im Deutschen Bundestag gibt, das ist heute mein Thema. In diesem Sinne, schnall dich an, wir starten direkt nach dem Intro.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meiner Show Deine beste Investition, der Patrick Griner Podcast. Schön, dass du heute wieder mit am Start bist zu einem aktuellen Thema, das in den letzten Wochen immer wieder mal in den Medien aufgetaucht ist. Und zwar geht es um das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz und ganz groß davon betroffen ist natürlich der sogenannte Cum-Ex-Skandal. Für alle Zuhörer, die nicht genau wissen, worum es da geht, hier gerne mal eine kurze Information dazu. Denn beim Cum-Ex-Skandal bezieht man sich auf eine Form der Steuerhinterziehung bzw. des Steuerbetrugs, bei dem Investoren und Banken durch den Handel mit Aktien rund um den Dividendenstichtag Steuern mehrfach zurückerstattet bekamen, obwohl diese eben nur einmal gezahlt werden im normalen Fall. Das heißt, der Begriff Cum-Ex stammt aus dem Lateinischen und steht für mit Dividende und ohne Dividenden. So, wie funktioniert das Ganze? Also, Investoren kauften und verkauften Aktien von Unternehmen kurz vor und nach dem sogenannten Dividendenstichtag. Und durch diese Transaktionen wechselten die Aktienbesitzverhältnisse so schnell, dass die Steuerbehörden den Überblick verloren haben, wer die Kapitalertragssteuer tatsächlich zu zahlen hat. Und dies ermöglichte es den Investoren, eine Steuererstattung für eine Steuer zu beantragen, die sie nie gezahlt hatten. Tatsächlich also wurde die Steuer mehrfach erstattet, was den öffentlichen Kassen der Behörden enormen Schaden zugefügt hat. Kurios an dieser Stelle, es hat mehrere Jahre gedauert, bis diese Praxis überhaupt aufgefallen war. Das heißt, in Deutschland wurde zwar das Vorgehen schon im Jahr 2012 gesetzlich unterbunden, bis dahin war es mehr oder weniger entweder legal oder es ist halt eben nicht aufgefallen, aber die Transaktionen hatten bereits eben in den Jahren zuvor zu enormen Verlusten geführt, mit einem Gesamtschaden von geschätzt bis heute etwa 10 Milliarden Euro alleine in Deutschland auf Kosten am Ende des Tages natürlich der Steuerzahler. So, was hat jetzt Olaf Scholz damit zu tun? Ganz einfach. Olaf Scholz, heutiger Bundeskanzler zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, war damaliger Bürgermeister von Hamburg und zwar von 2011 bis 2018. Und er wurde eben durch diesen sogenannten Cum-Ex-Skandal als Hamburgs Bürgermeister und der sogenannten Warburg-Bank-Affäre verwickelt. Das heißt, die Warburg Bank war eben eine der Banken, die in dem Cum-Ex-Skandal in die Geschäfte verwickelt involviert war und Sie war von der Hamburger Finanzbehörde dazu aufgefordert worden, unrechtmäßig erhaltene Steuerrückerstattungen in Höhe von etwa 47 Millionen Euro zurückzuzahlen. Olaf Scholz geriet dann in den Fokus, weil er sich nämlich von 2016 und eben 2017 mit dem Miteigentümer der Warburg Bank, Christian Olearius, getroffen hatte, zu einem Zeitpunkt, als über die Rückforderung der Gelder entschieden wurde. Das bedeutet also konkret, im Mittelpunkt dieses gesamten Skandals steht eben die Frage, ob Scholz in seiner Position damals als Bürgermeister Einfluss auf die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörde genommen hat, die Forderungen gegen die Warburg Bank zunächst ruhen zu lassen. Und im Jahr 2020 kam es dann doch zu einer Rückzahlung durch die Warburg Bank, allerdings erst nach erheblichen öffentlichen und politischen Diskussionen. Olaf Scholz selbst hat bis heute jegliche Verwicklung in diese Entscheidung oder den Versuch einer Einflussnahme stets bestritten. Das heißt, es steht nach wie vor im Raum, dass politische Beziehungen und Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank eine große Rolle in der Entscheidung der Hamburger Behörden gespielt haben könnten. Scholz wurde auch zu diesem ganzen Thema im Untersuchungsausschuss mehrmals befragt, konnte sich jedoch, und das hast du sicherlich mitbekommen in der Presse, angeblich an die jeweiligen Details dieser Gespräche nicht erinnern. Soweit erstmal die kleine Einleitung zum heutigen Thema. Was hat das jetzt mit dem sogenannten Bürokratieentlastungsgesetz und eben diesem Cum-Ex-Skandal auf sich? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ganz einfach, es wird gerade im Bundestag beschlossen, dass Steuerbelege nicht mehr 10 Jahre, sondern zukünftig nur noch 8 Jahre aufbewahrt werden müssen. Das bedeutet konkret, dass in dem eben gerade dargestellten Fall des Cum-Ex-Skandals, der etwa zwischen 2011 bis 2018 andauerte, dass dann weitere 2 Jahre gestrichen werden, die den Behörden der Staatsanwaltschaft in Bezug auf die jeweilige Ermittlung, was da wirklich passiert ist, genommen werden. Denn ursprünglich waren es 10 Jahre, jetzt sind es nur noch 8 Jahre. Das heißt, es fehlen 2 entscheidende Jahre, die exakt genau in diesen Zeitraum fallen. Und das ist die Kritik, die öffentliche Kritik, bei dem der eine oder andere sich natürlich die Frage stellt, wie kann es sein, dass in der jetzigen Phase, in einer heutigen Situation im Bundestag, genau ein solches Gesetz verabschiedet wird, wo man doch weiß, dass der Cum-Ex-Skandal eben bis heute nicht aufgeklärt ist. Überhaupt gibt es in diesem gesamten Fall sehr, sehr seltsame Zufälle und Kuriositäten. Und ein paar möchte ich dir gerne jetzt hier mal kurz erklären. Also, es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, der gesamte Fall stinkt nach höchster Korruption auf höchster politischer Ebene. Und hierzu ein Beispiel. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, das höchste Gericht in Deutschland, ist Stefan Habart. Und Stefan Habart wird im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal indirekt immer wieder in Erwägung gezogen, da er in seiner früheren Tätigkeit als Anwalt und Politiker in der Rechtsanwaltskanzlei Schilling, Zutt und Anschütz, so heißt die Kanzlei, da hat er damals gearbeitet, die eben mehrere Banken und Finanzakteure beraten haben, die in die Cum-Ex-Geschäfte verwickelt waren. Bis heute gibt es zwar keine Hinweise darauf, dass Habart persönlich in die Durchführung von Cum-Ex-Geschäften involviert war, aber die Diskussion um seine Person dreht sich vielmehr eben auch darum, dass er Teil der Anwaltskanzlei war, die in diesen Fällen beratend tätig gewesen sind. Und es gibt zahlreiche Kritiker, die natürlich bis heute ihm einen sogenannten Interessenskonflikt vorwerfen. Denn heute ist diese Person, ehemals Anwalt, ja, Verfassungsrichter und hat natürlich immer noch einen sehr, sehr engen Bezug zu Olaf Scholz. Trotz alledem muss man natürlich hier erwähnen, es gibt bislang eben keine konkreten Beweise, dass er direkt in die Cum-Ex-Transaktionen involviert war oder eben diese auch aktiv beraten hat, als es dann letztendlich um den sogenannten Cum-Ex-Skandal gegangen ist. Das heißt, zusammengefasst, Stefan Habart war früher Anwalt für eine Kanzlei, die Akteure im Cum-Ex-Skandal anwaltlich vertreten haben, aber eben es gibt bis heute keine direkten Verbindungen zu illegalen Aktivitäten von seiner Seite her. Unabhängig dessen hat Olaf Scholz bis heute stets bestritten, in die Entscheidung der Finanzbehörde eingegriffen zu haben und betont, dass er sich an die Details der Gespräche mit Christian Olearius nicht mehr erinnern kann. Und diese Aussage sorgt für Kritik, da Scholz als Bürgermeister eine zentrale Rolle in Hamburg spielte und diese Treffen zum brisanten Thema bis heute noch aktuell sind. Dazu wurde auch ganz speziell ein Untersuchungsausschuss einberufen und im Rahmen dieses Cum-Ex-Skandal und der Verwicklung um die Warburg Bank wurde eben Scholz vor einem Untersuchungsausschuss befragt, in dem er wiederholte, dass er keine Erinnerungen an diese Gespräche habe und keine Einflussnahme stattgefunden hat. Kurios wird es dann, wenn wir uns anschauen, dass Scholz eben dies mehrfach erklärte und man im Zuge dieser Ermittlungen angeblich auch schriftliche Aufzeichnungen über diese Treffen gefunden hat. In dem Zusammenhang wurde Scholz' Terminkalender und eben seine Notizbücher thematisiert, die theoretisch Aufschluss darüber geben könnten, welche Gespräche und welche Treffen tatsächlich stattgefunden haben. Scholz erklärte zudem, dass eben genau diese Notizbücher keine detaillierten Inhalte der Gespräche aufzeichnen und allgemein eben sowieso nur Termine oder irgendwelche Vermerke drinstehen. Und hierzu wurde Scholz und eben auch von seinen Anwälten mehrfach betont, dass die Inhalte der Gespräche mit Christian Olearius, insbesondere über den Cum-Ex-Skandal, nicht thematisiert wurde. Und er könne sich, wie gesagt, daran auch nicht erinnern. Und in dem Zusammenhang gibt es viele mediale und auch politische Kritiker, die bemängeln, dass diese Notizbücher, über die wir hier gerade sprechen, dass die niemals der Justiz vollständig öffentlich zugänglich gemacht wurden, um eben hier mögliche Hinweise auf die Gesprächsthemen zu überprüfen. Das heißt, man muss natürlich schon sich die Frage stellen, inwiefern gelingt es einer Staatsanwaltschaft nicht, eine Order rauszugeben, bei dem man diese Notizbücher beschlagnahmt. Das Ganze wird jetzt weiter kurios, denn man hat in dem Zusammenhang des Ermittlungsverfahrens zwei Laptops von dem Büro von Olaf Scholz beschlagnahmt, um darauf natürlich verschiedene Dateien, E-Mails und so ähnliches finden zu können, die zur Aufklärung des Cum-Ex-Skandal beitragen sollten. Allerdings wurde zwar im Untersuchungsausschuss dafür extra ein Tresor in einem eigens für vertrauliche Ausschussunterlagen dargestellten Raum eingerichtet, bei dem eben, wie gesagt, diese zwei Laptops mit etwa 700.000 E-Mails abgelegt wurden. Und diese zwei Laptops sind Mitte des Jahres plötzlich verschwunden. Hierzu gibt es ein offizielles Statement auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar hat wohl der Chefermittler dieses Ausschusses, ein Herr Steffen Jericke, diese Laptops einfach aus dem Tresor entwendet. Jetzt muss man wissen, Steffen Jericke, der Chefermittler des Cum-Ex-Skandals, ist ebenfalls Parteimitglied der SPD. Warum ebenfalls? Naja, weil natürlich Olaf Scholz auch Parteimitglied der SPD ist. Und naja, man kennt sich, man mag sich, man arbeitet zusammen. Den Rest lasse ich jetzt einfach mal hier so offen stehen. Worum geht es bei den Dateien auf diesem Laptop? Unter anderem um E-Mails. Und zwar E-Mails von Olaf Scholz, seinem Büroleiter, Hamburgs ersten Bürgermeister und anderen Top-Beamten. Und hierzu gibt es eine ganz klare Kritik aus dem Bundestag. Und hier zitiere ich einfach mal aus einem Presseartikel. Und zwar, Zitat, man wisse nicht, wo sich die Geräte bis heute befinden. Sie seien ohne Rücksprache aus dem Tresor entfernt worden. Man wisse nicht, ob sie zwischenzeitlich manipuliert oder Beweismittel gelöscht wurden. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, denn bis heute gibt es dazu keinerlei Konsequenzen für die Verantwortlichen. Machen wir weiter mit verschiedensten Kuriositäten im größten Steuerskandal in der Geschichte Deutschlands und kommen jetzt mal zu dem Herrn Christian Olearius. Dieser war damals Miteigentümer und Vorstandsvorsitzender der Warburg Bank und entsprechend der Geschäftsstrategie und die operativen Entscheidungen bei der Bank maßgeblich mitverantwortlich. Und unter seiner Führung beteiligte sich die Warburg Bank an eben den umstrittenen Cum-Ex-Geschäften, bei denen es um den mehrfachen Erhalt von Steuererstattungen ging. Und diese Geschäfte führten dazu, dass die Bank über Jahre hinweg unrechtmäßig hohe Summen an Kapitalertragssteuern zurückerstattet bekam. Um welche Summe handelt es sich hier? Naja, man schätzt, dass durch die sogenannten Cum-Ex-Deals die Bank ca. 170 Millionen Euro an Steuererstattungen, die sie eigentlich gar nicht hätte erhalten dürfen, zurückerstattet bekommen hat. Und diese wurde von den Steuerbehörden später ganz offiziell als illegal eingestuft und es kam zu Rückforderungen. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Bank angeklagt, diese unrechtmäßigen Steuererstattungen zurückzahlen zu müssen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wenn du als entweder Privatperson oder Unternehmer in Deutschland mehr als 1 Million Euro Steuern hinterziehst, hast du keine Chance mehr auf einen Freispruch. Das bedeutet, du musst dann ins Gefängnis. Eines der bekanntesten Beispiele hierbei ist Uli Hoeneß vom FC Bayern München, der verschiedene Steuererträge nicht angegeben hat und dann mehrere Jahre eben ins Gefängnis musste. Und wie gesagt, 1 Million Euro, das ist so die Benchmark. Und wir sprechen hier über 170 Millionen Euro. Und einer der Hauptverantwortlichen wurde hierzu nie zur Konsequenz gezogen. Ganz im Gegenteil, weitere Details kommen gleich im Zuge dieser Folge. Also, machen wir weiter, nämlich gegen Christian Olearius wurde dann eben später in seiner Rolle als Cum-Ex-Transaktionschef strafrechtlich ermittelt. Und die Staatsanwaltschaft in Köln erhob eben Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung. Warum? Weil er eben eine Schlüsselfigur war und dafür verantwortlich gemacht wurde, dass die Warburg Bank aktiv im Cum-Ex-Skandal mit verschiedensten Deals involviert wurde, beziehungsweise involviert war. So, viele fragen sich natürlich, okay, inwiefern ist der Kontakt zwischen Christian Olearius und dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz, damals Hamburgs Bürgermeister, tatsächlich elementar von Bedeutung? Fakt ist, Olearius suchte damals den Kontakt zu Scholz, um eben möglicherweise Einfluss auf die Entscheidung der Hamburger Finanzbehörden zu nehmen, die Rückforderungen von unrechtmäßig erstatteten Steuerzahlungen zunächst auszusetzen. Und diese Treffen und der mögliche Einfluss auf politische Entscheidungen werden eben noch immer intensiv untersucht und waren eben zentrales Thema bei dem jeweiligen Untersuchungsausschuss. Kurios ist jetzt, dass auch Christian Olearius Tagebuch geführt hat. Also auch hier gibt es Notizbücher, in dem er seine Treffen mit Olaf Scholz und weiteren Aktivitäten festhielt. Diese Tagebucheinträge sind bis heute ein zentrales Beweisstück in den Untersuchungen, da sie dokumentieren, wie Olearius versuchte, auf politische Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen. Er schrieb unter anderem über die Gespräche mit Scholz, die zu einem kritischen Punkt in den Ermittlungen führen und das eben ein zentrales Thema jeweils auch bei der Staatsanwaltschaft gewesen ist. So, und jetzt wird's brisant. Nämlich Mitte diesen Jahres, Juni 2024, ist das Cum-Ex-Verfahren gegen Christian Olearius eingestellt worden. Das bedeutet, das Bonner Landgericht stellt das Cum-Ex-Strafverfahren gegen den früheren Chef der Hamburger Privatbank, Christian Olearius, ein. Der Grund dafür sei, ich zitiere jetzt mal, seine angeschlagene Gesundheit des heute 82-Jährigen. Das bedeutet konkret, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung hatten der Einstellung des seit vergangenen September laufenden Verfahrens gegen diese Person beantragt. Und das Gericht hat ein medizinisches Gutachten eingeholt, das die weitgehende Verhandlungsfähigkeit des Bankers aufgrund von Bluthochdruck bestätigte. Und in dem Zusammenhang frage ich dich jetzt mal, wie viele Menschen kennst du, die aufgrund eines Strafprozesses, eingeleitet durch die Staatsanwaltschaft, bei dem eine Person angeblich aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig ist und dementsprechend auch nicht verurteilt wird. Wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld, bei denen das schon mal passiert ist? Ja, ich kenne auch keinen, aber machen wir mal weiter. Denn die Schuldfrage bleibt nach der Entscheidung des Gerichts bis heute unbeantwortet. Und sie ist aber auch nicht mit einem Freispruch gleichzusetzen. Die Staatsanwaltschaft hatte Olearius insgesamt in 15 Fällen besonders schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen, wodurch ein Steuerschaden von rund 280 Millionen Euro entstanden sei. Und Olearius selbst wurde dabei angeklagt, mindestens 43 Millionen Euro davon selbst zu verantworten. Aufgrund dessen gab es dann allerdings eine Pressemitteilung, bei dem Olearius sich zu dem Urteil meldet und nach wie vor seine Unschuld beteuert und dementsprechend auch ganz offiziell mitteilen lässt, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien somit hinfällig. Ich lasse das mal einfach so stehen, denn der Oberknaller in dem Zusammenhang jetzt mit dieser Person ist dann 2 Monate vorher schon passiert, nämlich im April diesen Jahres. Denn die Chefermittlerin in dem Cum-Ex-Skandal hat überraschend gekündigt. Worum geht's hier? Also, Deutschlands wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin verlässt nach Informationen der Presse die Justiz. Die Dame heißt Anne Prohr-Hilker und die hat entsprechenden Schreiben vorbereitet zum damaligen Zeitpunkt an die Generalstaatsanwaltschaft mit der Bitte um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Und diese Dame, die Oberstaatsanwältin, leitete eben die eigens für den größten deutschen Steuerskandal eingerichtete Hauptabteilung, die zu dem damaligen Zeitpunkt mehr als 1700 Verdächtige auf dem Visier hat, auf dem Schirm hat und gegen diese ermittelt. Und diese Frau kündigt, Zitat, mit einem Schreiben mit der Bitte um der Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Das musst du dir einfach mal klar machen, was das eigentlich bedeutet und welche Kuriositäten in diesem Fall eine zentrale Rolle spielen. Denn die Oberstaatsanwältin ermittelte seit 2012 in dem konkreten Fall und mit ihrem Team gelang es, Kronzeugen zu gewinnen, die erstmals über die verborgenen Geschäfte überhaupt auspackte. Und ihre Anklage führte dann eben 2019 zum ersten rechtskräftigen Urteil. Und später brachten die Ermittler den ja einst in die Schweiz geflohenen Mr. Cum-Ex Hanno Berger in Deutschland vor Gericht und der Steueranwalt wurde von dem Landgericht Bonn zu 8 Jahren Gefängnis rechtskräftig verurteilt. Das ist die einzige rechtskräftige Verurteilung in diesem Fall. Besonders kurios ist ein Interview von der Staatsanwältin, die damals beim WDR gesagt hat, ich zitiere, ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwache, aufgestellte Justiz. Außerdem können sich die Beschuldigten oft aus Verfahren schlichtweg herauskaufen, wenn etwa Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt wird. Dann haben wir den Befund, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und weiter sagt sie ganz klar, die Politik habe 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Der Steuerdiebstahl sei längst nicht gestoppt, es gäbe Nachfolgemodelle wie bei einem Hase-und-Igel-Spiel. Grund seien fehlende Kontrollen, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehe. Unabhängig dessen beklagt sie sich natürlich auch zu dem damaligen Verfahren über mangelndes Personal und gewisse Blockaden, die aus dem Bundestag teilweise kommen. Und wenn du im Gegenzug dessen mal realisierst, was unser aktueller Finanzminister Christian Lindner seit Anfang des Jahres mit dem neuen Superfinanzamt installiert hat, bei dem man eine komplett neue Behörde geschaffen hat, mit unfassbar vielen neuen Positionen, bei dem es angeblich um Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Privatinvestmentbereich geht, dann siehst du einfach, wie dieses Game hier in Deutschland gespielt wird. Also wir reden hier wirklich über die Reichen und Mächtigen, denen verschiedene Privilegien zugeordnet werden, während der Otto-Normalverbraucher natürlich stets unter dem Deckmantel des Geldwäsche- und Terrorschutzgesetzes immer weiter, ich sag mal, eingeschränkt und kontrolliert wird. Und genau so läuft es nun mal nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb der EU. Jetzt könnte man zum Schluss hier in dieser Podcast-Folge sagen, okay, Cum-Ex ist jetzt eine Besonderheit, bei dem der Bundeskanzler beispielsweise mit involviert gewesen ist. Ich kann dir sagen, dem ist nicht so. Es gibt noch viele weitere Kuriositäten und eine möchte ich dir zum Schluss hier gerne noch vorstellen, einfach nur, damit du dir selbst dein Bild machst. Und zwar geht es um eine der größten Profiteure des sogenannten Intensivbettenschwindels und zwar um die Universitätsklinik Schleswig-Holstein, die zuerst einen, ja, Riesenhaufen von fiktiven Betten angemeldet hatte, und zwar war das rund um die Corona-Zeit, und dann mit der Gesetzesänderung schlagartig fast die Hälfte der realen Betten abgemeldet hat und damit mehr als 70 Millionen Euro Steuergeld abkassiert hat. Der Vorsitzende dieser Firma heißt Scholz, und zwar Jens Scholz, und er ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. So, und jetzt kannst du einfach mal eins und eins zusammenzählen, und ich persönlich sage es immer wieder, wir leben in extrem spannenden Zeiten, bei dem das Thema Korruption und Wirtschaftskriminalität in einer angeblichen Demokratie noch nie so intensiv genutzt wurde und von den richtigen Personen an den richtigen Positionen dementsprechend auch missbraucht wird und das alles natürlich auf Kosten der Steuerzahler. Und zum Schluss möchte ich gerne diese Podcast-Folge mit einem Zitat von dem lieben Herrn Steinmeier, dem Bundespräsidenten, beenden, nämlich: Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass hier einiges an Content und Wissen für dich mit am Start gewesen ist und dir die Folge ein bisschen die Augen geöffnet hat. Hoffen wir, dass es besser wird in Zukunft, und in dem Zusammenhang wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.